Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Zunächst zu meiner Person. Also ich bin Lehrerin für Informatik und interessiere mich schon lange für ethische Implikationen technischer Entwicklungen. Ich beschäftige mich mit Datenschutzthemen in meiner Freizeit, zum Beispiel eben bei Chaos-Events, und ich schaue auch viele Vorträge auf media.ccc.de, wo man die Vorträge anschauen kann, die so im Chaos-Umfeld gehalten wurden. Ich möchte aber an der Stelle darauf hinweisen, also ich bin keine IT-Sicherheitsexpertin und ich bin auch keine Juristin. Was ist jetzt überhaupt diese digitale Mündigkeit? Das bedeutet, dass man im digitalen Raum selbstbestimmte und verantwortungsvolle Entscheidungen trifft. Und wenn diese Entscheidungen verantwortungsvoll sein sollen, dann heißt das, ich muss mir über Wirkungen und Nebenwirkungen meines Handelns bewusst sein und diese reflektieren. Und Entscheidungen, zum Beispiel für irgendwelche Dienste oder gegen irgendwelche Dienste oder Softwareprodukte, am besten wertebewusst treffen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Dinkelkeks, ich soll Ethik und Moral beachten. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Achtsam beim Deutschlandfunk Nova. Da geht es darum, dass wertebewusstes Handeln auch glücklich macht. Also wenn man sich seiner eigenen Werte bewusst wird und danach handelt, dann ist man potenziell glücklicher. Genau, und das Gegenteil von Mündigkeit wäre eben Paternalismus. Also andere, zum Beispiel Big Tech, die wissen, was gut und richtig für mich ist. Ich habe den Vortrag benannt nach einem Buch von Lena Simon. Lena Simon engagiert sich bei Digital Courage und hat dieses Buch geschrieben, was ich Ihnen allen ans Herz lege. Das ist ganz toll. Genau, also ich habe erwähnt, das Handeln im digitalen Raum, die Entscheidungen, die wir treffen, das kann Nebenwirkungen haben. Und jetzt ist die Frage, was können das denn für Nebenwirkungen sein? Also zum einen kann man die Demokratie gefährden, indem man unreflektiert Haltungen aus dem Internet, zum Beispiel aus Social Media, übernimmt und dann auch noch irgendwelche Fakten, Fake News, dann weiterverbreitet und so die Demokratie gefährden, indem man sozusagen demokratiefeindlichen Inhalten Reichweite verschafft durch unreflektiertes Handeln. Das wäre das Stichwort Medienbildung. Das ist aber heute nicht Thema von dem Vortrag. Und ein anderer Themenbereich wäre unüberlegte Datenpreisgabe und darüber auch wieder die Gefährdung der Demokratie und der Freiheitsrechte. Das mag jetzt überraschend sein. Viele Menschen geben viele Daten preis und gefährden damit die Demokratie. Da hätte ich gerne eine Erklärung für in drei Sätzen, dass ich das auch auf einer Party kurz erklären kann, warum mir das Thema so wichtig ist. Diese Erklärung in drei Sätzen habe ich noch nicht. Ich nehme jetzt ungefähr eine Stunde Zeit. Genau, also das ist jetzt der Fokus in dem Vortrag. Die Demokratie und die Freiheitsrechte sollen geschützt werden, indem sozusagen in der breiten Bevölkerung ein größeres Bewusstsein für Datenschutz geschaffen wird. Und wir müssen uns klar machen, es geht hier nicht um eine individuelle Gefährdung, die gibt es vielleicht auch. Es geht darum, dass wir als ganze Gesellschaft etwas zu verlieren haben. Also wir leben in einem freiheitlichen Rechtsstaat mit Demokratie. Das sollten wir uns so erhalten. Es geht also in diesem Vortrag darum, dass Datenschutz eine kollektive Dimension hat. Ich werde am Anfang mal so auf gewisse Begriffe eingehen und motivieren, warum das Thema überhaupt wichtig ist, und dann so ein bisschen über Handlungsoptionen sprechen und am Schluss dann einen kleinen Exkurs machen zu Mündigkeit innerhalb von Liebesbeziehungen. Ah, und diese Folien gibt es im Anschluss zum Download, also man muss jetzt hier nicht unbedingt wie wild mitschreiben. Also Datenschutz, das ist ja ein Wort mit Schutz hinten. Und ich habe hier mal verschiedene Schutzziele aufgeschrieben und die habe ich nach der bestimmten Logik entweder links einsortiert oder rechts. Ich gebe mal einen kurzen Moment Zeit, um zu überlegen, was ist hier die Logik dahinter? Warum steht hier ein bestimmtes Wort rechts und welche stehen links? Also wegen Mikro und so beantworte ich es praktischerweise einfach selbst. Also links habe ich Dinge aufgeschrieben, die geschützt werden sollen. Also der Umweltschutz soll die Umwelt schützen. Das ist vielleicht nicht das eindeutigste Beispiel, aber Artenschutz schützt die Arten, Jugendschutz schützt die Jugend und so weiter. Und auf der rechten Seite steht sowas wie Sonnenschutz. Da geht es nicht darum, dass wir die Sonne schützen wollen. Also die wird nicht kaputt gehen, die kann auch nicht weinen. Also die wird die nächsten 4 Milliarden Jahre einfach weiter bestehen. Die müssen wir gar nicht schützen. Sondern wir schützen uns vor etwas. Vor den Viren, vor der Sonne, vor dem Lärm und so weiter. Und jetzt ist die Frage, auf welche Seite gehört der Datenschutz? Und ich glaube, das ist der Punkt, warum das Wort allgemein als so unsexy empfunden wird, weil das ist nicht verstanden. Wir alle haben ja noch keine Daten weinen sehen. Ne? Also warum sollen wir die eigentlich schützen? Die sind ja nicht leidensfähig. Ne? Also Datenschutz ist ja blöd und nervt total. Aber wenn man so denkt, hat man eben das Wort Datenschutz falsch verstanden. Es geht darum, dass Menschen vor dem Missbrauch der Daten geschützt werden. Und das muss man sich immer wieder klar machen oder auch Menschen sagen, die Datenschutz für total unwichtig und so weiter halten. Also es geht nicht darum, dass wir die Daten schützen wollen. Wir wollen Menschen vor den Auswirkungen von Datenmissbrauch schützen. Und um sich das nochmal klar zu machen, habe ich hier etwas mitgebracht, was viel älter ist als das Wort Datenschutz, und zwar die ärztliche Schweigepflicht, von denen uns, glaube ich, allen klar ist, dass das ein sehr hohes Gut ist. Also ich gehe davon aus, dass hier Menschen vor mir sitzen, die da eh schon sensibilisiert sind, sonst wären sie nicht von diesem Titel der heutigen Veranstaltung angesprochen worden. Aber ich möchte sie alle quasi fit machen im Argumentieren. Genau, wenn sie mit einer Person sprechen, die, der Datenschutz eben nicht wichtig ist. Also die ärztliche Schweigepflicht, warum gibt es die? Also da geht es darum, Menschen zu schützen vor Stigmatisierung und Diskriminierung, und der geschützte Rahmen, der ermöglicht überhaupt erst das Hilfe holen. Wenn jemand zum Beispiel eine Geschlechtserkrankung hat, dann geht er eben nicht zum Arzt, wenn er Angst haben muss, dass dann damit diese Information im ganzen Dorf oder wo auch immer bekannt wird. Und viele denken auch, naja, Datenschutz, und der Gegenwert ist doch Transparenz, und ist denn nicht Transparenz auch geil? Da muss man sich wiederum überlegen, dass es da ein Machtgefälle gibt. Also Menschen, die dann von der Transparenz schwärmen, die haben vielleicht das Machtgefälle nicht beachtet. Also wenn irgendwo Daten fließen, ist das in der Regel zwischen einem starken Akteur, der heißt dann oft Staat oder Konzern, und einem schwachen Akteur. Der schwache Akteur heißt dann oft Kundin oder Bürgerin oder was auch immer. Und wenn jetzt Daten von einem starken Akteur zum Schwachen fließen, dann macht das ja den schwachen Akteur eher stärker. Man sagt ja, Wissen ist Macht. Also diesen Datenfluss, den wollen wir verstärken. Das ist die richtige Richtung für die Daten. Und das nennen wir dann Informationsfreiheit. Und in Deutschland gibt es auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Jetzt aber die falsche Richtung vom schwachen Akteur zum starken. Das macht ja dann den Starken noch stärker und den Schwachen noch schwächer. Das ist die falsche Richtung für den Datenfluss. Und dieser Datenfluss soll eingeschränkt werden. Und diese Einschränkung dieses Datenflusses in die falsche Richtung, das nennt man dann Datenschutz. Kurz zur Informationsfreiheit, da gibt es eine tolle Internetplattform, fragdenstaat.de. Diese Plattform erleichtert, dass man Anfragen an Behörden und so weiter stellen kann nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Da muss man sich dann nicht selber mit den ganzen Vorschriften auskennen und wissen, wie das alles geht und wie man so eine Anfrage stellen muss. Man braucht einfach nur eine schlaue Frage, und dann wird geholfen, dass diese Frage tatsächlich dann von der entsprechenden Behörde oder so beantwortet wird. Da gab es zum Beispiel auch wertvolle Anfragen in Bezug auf die Luca-App. Dann zu dem Missbrauchspotenzial durch Daten. Also ich habe schon in Bezug auf die ärztliche Schweigepflicht die Diskriminierung erwähnt. Also das kann zum Beispiel am Arbeitsmarkt eine Rolle spielen, wenn alles Mögliche bekannt ist über Personen, Herkunft, Persönlichkeitsprofil, alles Mögliche. Dann bekommen bestimmte Menschen vielleicht schwieriger einen Arbeitsplatz. Dann gibt es auch Preisdiskriminierung. Also das ist auch bekannt, dass abhängig davon, mit welchem Gerät man in einen Online-Shop geht, ob das jetzt mit einem teuren iPhone ist oder mit einem billigen Android-Handy, dass dann verschiedene Preise angezeigt werden. Und Preise für Versicherungen könnten zum Beispiel stark variieren, je nachdem, was über eine Person bekannt ist. Dann ein viel wichtigerer Punkt, durch Daten ist eben Manipulation möglich. Darauf werde ich später noch sehr ausführlich eingehen. Also mit Microtargeting kann man eben Wahlen manipulieren. Man kann Opposition unterdrücken. Das wird zum Beispiel in dem tollen Buch Die Datenfresser von Constanze Kurz und Frank Rieger erläutert. Wir alle begehen ja kleine Delikte im Alltag und so weiter. Und wenn jetzt aber eine massenhafte Überwachung stattfindet, dann kann man ja gezielt die Menschen, die man unterdrücken will, dort kann man dann quasi jedes kleine Kavaliersdelikt dann tatsächlich bestrafen und so. Also das wäre so eine Möglichkeit, wie man mit Vorhandensein von Daten eben Opposition unterdrücken kann. Und wenn an einer Stelle bei einem Player eben zu viele Daten zusammenfließen, wie zum Beispiel bei der Firma Google, dann entsteht da einfach eine ungesunde Marktmacht. Wer dann noch mehr Argumente für Datenschutz braucht, der kann eben hier auf diesen Link gehen. Da ist ein kleines Video von mobilsicher.de. Das ist eine tolle, wie soll ich es nennen, die machen so Videos und so weiter und werden auch vom Bund finanziert. Das ist allgemein verständlich und da werden jetzt nochmal Argumente für mehr Datenschutz geliefert. Was vielen auch meiner Meinung nach nicht klar ist, ist, dass Datensammlungen, wenn sie sehr, sehr groß sind, dass sie dann enorm viel aussagekräftiger sind als die Einzelteile. Also wenn man viele, viele Einzeldaten hat, die für sich genommen total harmlos sind und aber viele von diesen Daten hat, dann kommt auf einmal eine Aussagekraft in diese vermeintlich total harmlosen Daten, die man überhaupt nicht erahnt hatte. Also kleines Beispiel, wenn man WhatsApp benutzt, dann behauptet ja Meta, in den Nachrichteninhalt können Sie nicht reinschauen, aber die Metadaten sind bekannt. Also wer hat wem eine Nachricht geschickt, also zu welcher Uhrzeit und wie groß ist die Nachricht? Also an der Größe kann man dann ablesen, ist es eher Text oder ist es ein Bild oder ein Video? Das sind ja eigentlich total harmlose Daten. Da könnte man sagen, wen interessiert es, dass ich um 8.50 Uhr XY geschrieben habe? Aber aus der Gesamtheit der Daten ergibt sich dann auf einmal ein Muster. Also zum Beispiel, Alice hat immer Nachrichten geschrieben, außer in einem Zeitraum von 2 bis 5 Uhr nachts. Da weiß ich schon, also die hat höchstens 3 Stunden geschlafen. Und ich weiß auch noch, bei Alice gibt es keine Zeiträume, wo sie mal konzentriert arbeitet, weil permanent gibt es WhatsApp-Nachrichten und es gibt keinen Zeitraum, wo keine Nachrichten existieren. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen, dass aus vielen einzelnen, vermeintlich harmlosen Daten dann doch ein Muster und ein Bild entsteht. Und ich werde dann auch später noch im Vortrag argumentieren, dass aus vielen vermeintlich total harmlosen Daten sogar ein Gesamtbild der Persönlichkeit und des Gesundheitszustandes abgeleitet werden kann. Und ein weiterer Punkt bei dieser Datenhäufung ist, dass es eben einfach ein Marktvorteil ist. Also bestimmte Unternehmen können Produkte im Bereich der sogenannten künstlichen Intelligenz anbieten. Und da können andere, zum Beispiel kleine Start-ups, überhaupt nicht mitspielen, weil sie diese Datenmengen gar nicht haben. Genau, wenn wir zum Beispiel über WhatsApp reden, dann ist ein Begriff sehr wichtig, nämlich der Social Graph. Den möchte ich an der Stelle mal erklären. Wir sehen hier ganz viele kleine Punkte, das sind alles Menschen. Und immer dann, wenn die beiden Menschen sich kennen, also sich quasi gegenseitig im Telefonbuch haben, dann gibt es hier eine Verbindung zwischen den Punkten. Und das kann man dann auch clustern. Also in so einem Social Graph kann man dann sehen, wo dann so Gruppen entstehen, zum Beispiel wer alles im selben Chor ist, der hat ja dann Verbindungen überall hin. Und mit so einem Social Graph ist gezielte politische Einflussnahme und Manipulation möglich und auch Social Engineering Angriffe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich an der Stelle erklären soll, was Social Engineering ist. Das ist, dass man nicht direkt ein Gerät hackt, also man geht nicht in irgendein Gerät rein, indem man zum Beispiel Millionen von Passwörtern ausprobiert und eins stimmt dann, sondern Social Engineering, da nutzt man sozusagen soziale Dinge von Menschen aus, also Gutgläubigkeit, Hilfsbereitschaft, dass ich zum Beispiel irgendwo anrufe, mich für eine bestimmte Person ausgebe, behaupte, ich habe mein Passwort vergessen und es ist mir ganz arg peinlich und ob man mir nicht helfen könne und so weiter. Und durch geschicktes Agieren hacke ich sozusagen eine Person und komme an ein Passwort ran, was ich gar nicht haben sollte, zum Beispiel. Und solche Dinge werden erleichtert, wenn man einfach weiß, wer kennt wen. Und da sind sogar Dinge in so einem Social Graph drin, die wissen die Menschen selber noch gar nicht. Also zum Beispiel, wer ist dieser ganze Personenkreis, den man alles über eine Ecke kennt? Das weiß man ja selber noch nicht mal und ist aber in dem Social Graph ganz einfach ablesbar. Dann zu dem politischen Microtargeting. Und das ist mir ganz arg wichtig, dass das verstanden wird, also gerade in Zeiten von zunehmendem Populismus und so weiter. Also man kann im Internet aufgrund der Tatsache, auf welchen Seiten wir uns bewegen und so weiter, ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Und das wird nach dem Big Five Persönlichkeitsmodell gemacht. Da sind also fünf Dimensionen in dem Persönlichkeitsprofil, die ziemlich genau einen Menschen beschreiben. Das ist, also das nennt sich auch Ocean-Modell, weil in dem Wort Ocean jeder Anfangsbuchstabe dann für eine Eigenschaft steht. Also da geht es um Openness, also Offenheit, Conscientiousness, das ist die Gewissenhaftigkeit, Extroversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Das kann man hier auch unter dem Link später dann nochmal nachschauen. Und wenn man jetzt dieses Persönlichkeitsprofil von den verschiedenen UserInnen hat, dann kann man ganz gezielt deren Gefühlsklaviatur bespielen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn ein Mensch einen geringen Wert bei Offenheit für neue Erfahrungen hat, dann ist es potenziell jemand, dem dieses mit der Migration ganz arg Angst macht. Dem gebe ich dann Wahlwerbung, die die Angst vor Migration dann noch mehr schürt. Also das bespielt dann unmittelbar die Gefühlsklaviatur von diesen Menschen. Und andersrum, wenn ich weiß, da ist ein hoher Wert für Offenheit, dann werde ich diesen Menschen Wahlwerbung einspielen, die Angst vor der Beschneidung der persönlichen Freiheiten schürt. Weil der Mensch mit viel Offenheit, der will frei sein, der will Dinge tun, der will Neues erleben und so weiter. Und diese Wahlwerbung, die wirkt dann unmittelbar auf der emotionalen Ebene. Und da jetzt unmittelbar die Gefühlsklaviatur bespielt wird, macht das den Diskurs unwahrscheinlich. Also es geht dann überhaupt gar nicht um Sachargumente, sondern Gefühle, die vielleicht im Ansatz eh schon da sind, die können dann noch ganz gezielt verstärkt werden. Und ich habe das mal in einem Vortrag gehört auf dem Congress vom C3. Da ging es darum, wenn jemand immer wieder Inhalte sieht, die Angst vor Ausländern machen, dann ist es am Ende so wie Höhenangst. Also da kann man dann auch gar nicht mehr mit Argumenten kommen, sondern dieser Mensch hat dann Angst vor fremden Menschen. Und wie gesagt, der Diskurs ist dann eben unwahrscheinlich, weil es eben gar nicht um Sachinhalte geht, sondern es geht dann um Gefühle. Aus meiner Sicht stellt dieses Microtargeting eine Gefahr für Demokratien dar. Und wer das Geld investiert, das muss noch nicht mal die Partei selber sein, die ein Interesse hat zu gewinnen. Also wer das Geld investiert, der kann gezielt NichtwählerInnen dann sozusagen adressieren und auch unentschlossene WählerInnen für sich gewinnen. Und es ist einfach ein qualitativer Unterschied zu klassischer Wahlwerbung, weil eben, wie gesagt, der Diskurs so extrem unwahrscheinlich wird. Da gibt es ein gutes Buch von Brittany Kaiser. Die ist bekannt geworden als Whistleblowerin in dem Cambridge Analytica-Skandal. Da wurden Daten aus Facebook benutzt, also über die Persönlichkeit von den UserInnen, um den eben gezielt Wahlwerbung einzublenden. Und das war damals deshalb ein Skandal, weil dort Daten benutzt wurden, die hätten nicht benutzt werden dürfen. Grundsätzlich ist aber dieses Verfahren, was ich hier gerade erklärt habe, also quasi legal. Also mir wäre nicht bekannt, an welcher Stelle das illegal ist, weil sogar diese abgeleiteten Daten, also ich habe diese vielen Hilfsdaten, die harmlosen Daten über Menschen und macht daraus Vorhersagen. Diese Vorhersagen, die abgeleiteten Daten, sind nach der DSGVO noch nicht mehr personenbezogene Daten. Die habe ich ja aus anderen Daten berechnet. Genau, und dieses Microtargeting ist eben ein Tool, was sogar zur Kriegsführung genutzt werden kann. Ich habe hier einen Link auf einen Artikel von der Tagesschau. Da wird eben darauf verwiesen, dass insbesondere Putin hier in Europa Fake News verbreitet, um Vertrauen in Demokratien zu erodieren und die westlichen Demokratien zu destabilisieren. Daran hat er ein Interesse, weil wenn das mit der Demokratie nicht mehr so klappt, dann werden ja die Staaten auch im wirtschaftlichen Sinne einfach schwächer. Also die funktionierenden Demokratien, die sind einfach wirtschaftlich sehr stark. Und deswegen haben dann Diktatoren wie Putin und so weiter ein Interesse daran, dass die westlichen Demokratien geschwächt werden. Und die können dann auch gezielt dieses Microtargeting benutzen, um hier rechte Parteien nach vorn zu bringen. Also in dem Artikel geht es dann nicht um das Microtargeting an sich, sondern einfach, dass sie Fake News auf Social Media verbreiten. Aber wenn man jetzt beide Gedanken miteinander kombiniert, also das Microtargeting, was ich gerade vorgetragen habe, und eben dieses Wissen, dass auch auf anderem Wege Fake News verbreitet werden, dann wird es gruselig, wenn man die zwei Gedanken miteinander kombiniert. Ja, da ist der nächste Punkt schon fast harmlos dagegen. Ich möchte kurz auf den Begriff der digitalen Entmündigung eingehen. Das klang in der Anmoderation schon kurz an. Also in Osnabrück gibt es an der Uni einen Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz, Rainer Mühlhoff, den schätze ich sehr. Und der hat diesen Begriff geprägt. Ich habe ja auch nochmal auf ein YouTube-Video von ihm verlinkt. Und er kritisiert, dass kommerzielle Produkte so designt sind, dass man die Fachkonzepte dahinter gar nicht mehr versteht. Als Beispiel, ein iPhone-Nutzer lernt gar nicht, was eine Verzeichnisstruktur ist, weil das wird komplett vor dem Nutzer verborgen. Also wer nur ein iPhone benutzt und kein PC, MacBook und so weiter, der weiß einfach nicht, was eine Verzeichnisstruktur ist. Oder aber auch bei Windows kriege ich regelmäßig die Krätze, weil da voreingestellt ist, dass Dateinamenerweiterungen ausgeblendet sind. Und die SchülerInnen, die zum Beispiel zu mir kommen, dann mit 16, die haben keine Ahnung von dem ganzen Konzept eines Dateiformates, weil es einfach vor ihnen verborgen wird. Er spricht dann von dem Prinzip der versiegelten Oberflächen. Da sind keine Parkplätze gemeint, sondern die Nutzeroberflächen von der Software, die sind eben so gemacht, dass man, dass bestimmte Nutzungsmöglichkeiten versteckt sind, dem Nutzer vorenthalten werden und so weiter. Und die gewünschten Entscheidungen, die die Nutzerin treffen soll, die sind eben mit schönen, großen, grünen Buttons erleichtert. Das nennt man Nudges. Und so werden die Nutzer zur Datenfreigabe gelenkt. Und zusätzlich entsteht auch noch ein Login-Effekt. Wenn ich ein Produkt schon jahrelang benutzt habe und dieses Produkt genau so designt ist, dass ich Fachkonzepte dahinter nicht verstehe, dann kann ich ja nur dieses Produkt benutzen und kein ähnliches Produkt. Also dann kann ich nicht die Open-Source-Variante von dem Produkt einfach benutzen, weil ich Dinge nicht verstanden habe. Ich weiß dann nur, wo ich in dieser Software dann hinklicken muss. Ja, das ist alles sehr traurig. Jetzt ist die Frage, was kann man tun? Man kann zentrale, geschlossene Dienste meiden. Insbesondere soll man Dienste meiden, die eine Zustimmung zu AGB verlangen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen und Open-Source-Programme und dezentrale und offene Dienste. Wenn man sich jetzt fragt, was erzählt die Frau davon, dann kann man sich das eben auf Krypto-Partys erklären lassen. Und das wurde ja auch schon erwähnt, dass da hier am 30.11. hier in der Bibliothek einer stattfindet. Da kann man die Dinge lernen, was man am Gerät so tun kann, wenn man heute Abend gelernt hat, das ist ja alles ekelhaft, was da so passiert, wenn ich alles in den Standardeinstellungen lasse. Genau, trotzdem ist aber meine Devise, was man auf User-Innenseite tun kann, das hat einfach deutliche Grenzen. Hier ist einfach Handlungsbedarf bei der Politik, also wir BürgerInnen, wir müssen einfach durch die Politik geschützt werden. Und da möchte ich im Folgenden noch ein bisschen eingehen, gar nicht auf die technischen Lösungen, was jetzt einzelne UserInnen tun können, das können Sie auf der Krypto-Party lernen, sondern ich möchte hier so auf ein paar politische Dinge eingehen. Genau, und nochmal zu den Krypto-Partys. Das ist so ein Begriff, bei dem nicht intuitiv klar ist, was da eigentlich passiert. Also ich wurde auch schon oft gefragt, ob da irgendwelche Nerds-Verschlüsselungsalgorithmen tanzen. Nein, das tun wir nicht. Also das ist ein international etablierter Begriff für Zusammenkünfte, wo Menschen, die sich eben mit der Materie befasst haben, dann anderen erklären können, wie sie mündiger mit ihren digitalen Endgeräten umgehen können. Also Krypto-Partys richten sich an Laien, an ganz normale Leute und nicht irgendwie an Nerds. Also den Begriff bitte nicht missverstehen. Und auch möglichst vielen anderen Menschen erzählen, was eine Krypto-Party ist. Also meine These ist, da ist so wenig Zulauf zu Krypto-Partys, weil die Leute das Wort halt gar nicht verstehen. Also die können sich da nichts drunter vorstellen. Genau, zur Politik. Erstmal, wie ist denn so der rechtliche Stand überhaupt? Also es gibt die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ist seit 2018 in Kraft. Viele sind davon genervt, aber ich muss sie an der Stelle loben. Das war ein politischer Durchbruch, weil seit der DSGVO oder mit der DSGVO wurde das Marktortprinzip eingeführt. Also die Regel, dass wenn hier in Europa Dienste angeboten werden, dann gilt EU-Recht. Das war vorher nicht so. Also wenn irgendwelche Firmen aus dem Silicon Valley hier Dinge getan haben, hier Daten abgefischt haben bei naiven UserInnen, da konnte man einfach gar nichts machen, außer mit den Schultern zucken. Über den politischen Prozess, wie das so auf EU-Ebene überhaupt durchgesetzt wurde, gegen große Widerstände, da gibt es eine ganz tolle Doku, Democracy im Rausch der Daten. Und diese Doku ist frei im Internet zugänglich. Da habe ich den Link auch in die Folien gepackt. Also das kann ich total empfehlen. Vor allem aus folgendem Grund. Man sieht da, welche wichtige Rolle diese NGOs spielen, also Vereinigungen wie zum Beispiel Digital Courage, die dann nach Brüssel fahren und dort Lobbyarbeit im Sinne der BürgerInnen machen und nicht im Sinne irgendwelcher Unternehmen. Und das kann man gut sehen. Da werden dann die Entscheidungsträger eben besucht von Lobbyisten der Wirtschaft und aber eben von Nichtregierungsorganisationen. Ja, jetzt habe ich die DSGVO ganz arg gelobt, jetzt mache ich sie quasi schon wieder kaputt. Das Problem mit der DSGVO ist, also es ist ein schönes Gesetz, aber das Gesetz muss ja dann auch durchgesetzt werden. Und im Jahre 2022 gab es einen Big Brother Award für die irische Datenschutzbehörde. Also der Big Brother Award ist ein Negativpreis, den Digital Courage verleiht, an besonders große Datensünder. Und Digital Courage hat mit diesem Preis darauf aufmerksam gemacht, dass viele Unternehmen ihren Sitz in Irland haben. Und dort gilt einfach das unausgesprochene Versprechen, ja, also euch passiert da nichts. Also wenn da so große Unternehmen ihren Firmensitz haben, dann würde man erwarten, dass die Datenschutzbehörde in Irland einfach massiv ausgestattet ist, dass das ein Riesengebäude ist, wo Haufen Anwälte und so weiter dann arbeiten und tatsächlich sich um Datenschutzbeschwerden kümmern und so weiter. Und stattdessen ist es ein kleines Gebäude von der Größe eines Einfamilienhauses irgendwo in einem Industriegebiet. Also da sieht man schon anhand von dem Gebäude, dass das nicht klappen wird. Genau, und dann ein weiterer Punkt. Die DSGVO ist dazu da, um uns Bürger und Konsumenten zu schützen. Aber der Schutz ist nur da, bis wir den AGB zustimmen. Also ab dem Moment, wo wir zur AGB zugestimmt haben, ist jeglicher Schutz weg, denn dann ist ja alles legal, wozu wir zugestimmt haben. Also ist es nicht das Gleiche, wenn jemand von Daten sparsam spricht oder von DSGVO-konform. DSGVO-konform heißt nur, ich habe mir die Zustimmung zu allem, was da passiert, eingeholt. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich mich beschwert habe an verschiedenen Stellen. Und dann hieß es, ja, Frau Lange, wir verstehen gar nicht, was Ihr Problem ist, weil unsere Juristen sagen, ja, das ist alles DSGVO-konform. Aber das heißt eben nicht, dass es datensparsam ist. Das kann dann trotzdem heißen, dass an ganz viele international agierende Unternehmen dann irgendwelche Daten abfließen. Nur wurde ich halt an irgendeiner Stelle erpresst, meine Zustimmung dazu zu geben. Noch dazu kommt, dass wir in Zeiten von sogenannter künstlicher Intelligenz das Zustimmungsprinzip überdenken müssen. Und da greife ich auf eine Argumentation von Rainer Mühlhoff zurück, dem Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz. Das ist wahrscheinlich bekannt, dass wenn ich zum Beispiel eine KI trainieren möchte, die Katzenbilder erkennt, also die auf einem Bild erkennt, ob da eine Katze ist oder nicht, dann brauche ich erstmal ganz viele Bilder mit Katzen und auch ohne Katzen, von denen aber bekannt ist, ist da eine Katze drauf oder ist da keine Katze drauf. Das sind die sogenannten Trainingsdaten und davon brauche ich einfach Millionen. Und dann kann ich da mein Modell damit trainieren. Ich gebe diese Bilder in die sogenannte künstliche Intelligenz, also in das Modell hinein. Das Modell sagt, ist eine Katze. Und wenn das aber falsch war, dann mache ich dann noch ein Feintuning an dem Modell, bis dann über die Millionen von Trainingsdaten dann irgendwann mein Modell gut trainiert ist und das Modell mir sagen kann von einem Bild, was vorher nicht bekannt ist, das hat noch kein Mensch geklickt, ob das jetzt eine Katze ist oder nicht. Und die KI kann dann ziemlich zuverlässig sagen, ist eine Katze oder nicht. Ja, und das kann ich nicht nur mit schönen Katzenbildern machen. Also das kann ich auch machen mit Hilfsdaten. Das könnten irgendwelche Likes auf Social Media sein oder auch Verläufe, wie Menschen durch ihren Feed durchscrollen, also über welche Inhalte scrollen sie schnell hinweg, wo bleiben sie hängen. Und da entstehen also völlig harmlose Hilfsdaten. Also harmlos in Anführungsstrichen, weil wir werden gleich sehen, dass sie dann eben doch nicht harmlos sind. Also da sind solche Hilfsdaten, die alle preisgeben, alle scrollen durch ihren Feed durch, bleiben an bestimmten Stellen hängen, machen Likes und so weiter. Das soll dann der Input für das Modell sein. Und dann soll das prädiktive Modell, also das Modell, was Dinge vorhersagen kann, eine Ausgabe haben. Und das sollen dann sensible Informationen sein. Zum Beispiel eben die sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Identität, psychische Erkrankungen. Also da kann sich jetzt jeder irgendwas Heikles drunter vorstellen, was ein Teil der Menschen, obwohl es heikel ist, freiwillig preisgibt. Zum Beispiel ist ja hier in der westlichen Demokratie das keine heikle Information, wie meine sexuelle Orientierung ist. Also Homosexualität ist hier nicht verboten. Das ist hier also in der westlichen Demokratie ist das was, was Menschen gerne preisgeben und in anderen Staaten eben nicht, weil dort eben sogar zum Teil die Todesstrafe auf Homosexualität steht. Also nur um zu zeigen, dass existieren auch unterschiedliche Meinungen darüber, was heikel ist oder nicht heikel. Manche geben das dann einfach preis. Und jetzt haben wir die UserInnen auf der Social-Media-Plattform und manche geben zu diesen, also diese grünen Daten stehen hier für die Hilfsdaten, also die harmlosen Daten von irgendeiner Nutzerin. Und das rote Quadrat steht für die heikle Information, die angegeben wurde. Und jetzt geben ganz viele Menschen diese Kombination aus Hilfsdaten und heiklen Daten an. Das nehme ich als Input für das Training von dem prädiktiven Modell. Und dann, wenn ich das Modell mit diesen Millionen von Daten trainiert habe, da reicht ja ein kleiner Anteil der UserInnen, die diese sensible Information preisgeben, damit das schon eine absolut gesehen eine große Zahl ist. dann trainiere ich das Modell und das wende ich dann auch an auf die UserInnen, die bewusst diese sensible Information nicht angegeben haben. Und dann habe ich hier sozusagen dieses rosa Quadrat, also die vorhergesagten Daten zu diesen anderen UserInnen, die die heikle Information nicht preisgegeben haben. Das kann man sich auch hier nochmal ausführlicher von dem Rainer Mühlhoff selber erklären lassen. Da habe ich die Links reingesetzt. Genau, und wenn man das verstanden hat, dass man mit KI aus diesen harmlosen Daten sensible Vorhersagen kann, dann bedeutet das unterm Strich, aufgrund von Daten anderer sind Vorhersagen über mich möglich. Und das sogar auch mit anonymisierten Daten. Also für das Training hier, diese Kombination aus harmlos und heikel, ist es noch nicht mal relevant, welche Person da dahinter steckt. Weil man ja auch so oft hört, ha ja, Gesundheitsdaten und so, ja, das kann man schon der Forschung geben, wir anonymisieren es ja. Also da ist schon mal zum einen das Problem, dass man aus sehr detaillierten Daten dann wieder de-anonymisieren kann. Also wenn man viele, viele Daten hat, dann bleibt dann vielleicht doch nur eine Person auf der ganzen Welt übrig, auf die das zutrifft. Dann kann man die Person de-anonymisieren. Und der Angriff, der andere Angriff ist eben genau sowas, ein prädiktives Modell trainieren. Und das geht mit anonymisierten Daten. Also wenn andere unreflektiert mit ihren Daten umgehen, bedeutet das dann auch was für mich, dann sind über mich Vorhersagen möglich. Und andersrum formuliert, also jetzt altruistisch, meine Daten gefährden andere Menschen. Und deswegen gilt, dass Datenschutz ein Teamsport ist. Also hier geht es nicht mehr nur um irgendeine individuelle Gefährdung, sondern hier geht es um ganze Gesellschaften. Was ist über eine Gesellschaft bekannt? Datenschutz ist also ein Teamsport. Und leider ist es so, dass hier die Marktprinzipien genauso wie beim Umweltschutz einfach versagen. Wir brauchen hier politische Lösungen. Also müsste die DSGVO insofern verbessert werden, dass das Einwilligungsprinzip abgeschafft wird. Es gibt da nur ein ganz kleines Problem. Also die Geschäftsmodelle von milliardenschweren Unternehmen, die wären dann halt kaputt. Dann zu weiteren sinnvollen politischen Forderungen. Also um überhaupt Forderungen zu verstehen oder selber aussprechen zu können, braucht man mitunter dann wichtige Begriffe. Ein solcher Begriff ist die Interoperabilität. Und zwar, wenn ich das System E-Mail benutze, dann kann ich als Posteo-Kunde zum Beispiel auch Gmail-Kunden mailen. Also das spielt keine Rolle. Ich kann die dann trotzdem erreichen. Ich ärgere mich dann zwar trotzdem, dass die bei Gmail sind, aber ich kann denen eine E-Mail schreiben. Und das ist Interoperabilität, dass ich einen Dienst habe und ich kann zwischen verschiedenen Anbietern dieses Dienstes wählen und kann dann trotzdem andere Menschen erreichen. Bei WhatsApp ist es eben leider nicht so. Also viele sind bei WhatsApp, weil sie einfach andere Menschen, die dort sind, dann gar nicht anders erreichen können, weil die nicht bereit sind, sich einen fairen Messenger wie Signal oder Threema oder Element zu installieren. Also diese verschiedenen Messenger können bisher nicht miteinander reden. Und dass dann jetzt die Interoperabilität kommt, ist also eine sinnvolle politische Forderung. Und das wurde jetzt sogar in diesem Jahr als EU-Gesetz neu beschlossen. Also die Interoperabilität ist jetzt verpflichtend für die sogenannten Gatekeeper. Das sind eben Messenger, die einen sehr hohen Marktanteil haben. Also davon ist eben WhatsApp und iMessage betroffen. Die müssen sich öffnen, so dass grundsätzlich andere Messenger mit WhatsApp reden können. Und das ist eine wichtige Sache, weil darüber kann jetzt die quasi Monopolstellung von WhatsApp gebrochen werden. Und dann, wenn immer weniger WhatsApp nutzen, hoffentlich, also man darf ja auch mal träumen, dann haben die nicht mehr so einen vollständigen Social Graph. Das wäre also eine tolle Sache. Das Problem ist halt nur, dass es Zeit braucht, bis das Gesetz tatsächlich umgesetzt wird, denn all das muss ja dann auch mit einer guten Verschlüsselung programmiert werden, also dass diese Messenger von außen erreichbar sind, aber eben trotzdem sicher. Ja, dann zur sogenannten KI. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, ich spreche die ganze Zeit von sogenannter KI. Und zwar, Sprache beeinflusst ja unser Denken. Und deswegen plädiere ich dafür, genau darüber nachzudenken, wie wir diese Modelle nennen. Also, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann hat das irgendwie so was Vermenschlichendes. Ein Mensch hat allerdings moralische Urteilsfähigkeit. Und das würde ich also quasi mit einschließen bei diesem Begriff. Das wird aber eine sogenannte künstliche Intelligenz einfach nie haben. Also so ein generatives Modell, das kann nachplappern, was irgendwelche Philosophen mal gesagt haben. Das kann auch Dinge, die andere Philosophen gesagt haben, neu kombinieren, vielleicht auch in andere Sprache packen und so weiter. Aber das ist dann nur nachgeplappert. Das ist keine moralische Urteilsfähigkeit. Also besser davon sprechen, was man da gerade vor sich hat. Unter diesem Begriff KI wird ja auch ganz viel subsumiert. Dann lieber konkret sagen, wovon man gerade spricht, von einem datenbasierten System oder auch von einem Algorithmus für automatisierte Entscheidungsfindung. Und dann wird es viel klarer, über was man spricht. Also wenn es gerade zum Beispiel um Menschen geht und man nennt das Ding Algorithmus für automatisierte Entscheidungsfindung, dann hat man dann auch schon die entsprechenden Gefühle dabei, dass das nämlich pervers ist. Und bei KI denkt man ja, oh, Hype, super, KI. Genau, und was einem bei dem ganzen Thema auch noch klar sein sollte, ist, dass das einen enormen Ressourcenverbrauch hat. Also da wird einfach wahnsinnig viel Energie verbraucht und mit dem Energieverbrauch haben wir ja in Bezug auf eine andere Krise noch größere Probleme. Und trotzdem wird das Thema gerade so extrem gehypt. Und mit dem, was ich vorhin erklärt habe mit grünen und roten Quadraten, daraus haben wir gelernt, dass grundsätzlich die sogenannten künstliche Intelligenz, diese Modelle eben eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Und ich verlinke hier auch noch mal auf einen sehr guten Vortrag von Rainer Mühlhoff. Also dieser Vortrag, der bringt einen noch mal zu einem ganz anderen Blick auf das Thema künstliche Intelligenz. Den kann ich sehr empfehlen. Darauf gehe ich ja jetzt hier nicht so viel ein, weil sozusagen so viele andere Themen noch abgedeckt werden. Dann nach meiner Erklärung zu dieser Vorhersage aufgrund harmloser Daten und auch das, was ich über Microtargeting erklärt habe, komme ich zu der politischen Forderung, dass personenbezogene Werbung verboten gehört. Da ist eine ekelhafte Struktur des Werbemarktes im Internet entstanden. Da sind große Unternehmen im Spiel, die sogenannten Datenbroker. Die Namen der Firmen, die haben die meisten hier wahrscheinlich noch nie gehört, zum Beispiel Xander. Und da ist wirklich also eine ekelhafteste Struktur im Hintergrund entstanden, von der wir keine Ahnung haben. Da habe ich hier auch auf einen Vortrag auf dem Kongress des C3 verlinkt. Der ist sehr empfehlenswert. Da gibt es das sogenannte Real-Time-Bidding. Ich möchte jetzt nicht zu genau darauf eingehen, weil sonst der Vortrag einfach zu lang wird. Aber was da dahinter steht, ist, wenn man auf eine Webseite geht, hat man ja oft so, also zumindest am Desktop, hat man in der Mitte den eigentlichen Inhalt und links und rechts ist dann noch ganz viel Platz, dass da Werbung eingeblendet wird. Und wenn man auf so eine Webseite geht, wo dieser Platz für die Werbung vorgesehen ist, dann geht da in Millisekunden ein Prozess ab. Und zwar heißt es dann, hier ist eine Person auf spiegel.de. Oh, wo bin ich jetzt hingegangen? Auf spiegel.de. Und wir haben hier einen kleinen Platz, um Werbung einzublenden. Wir wissen Folgendes über die Person. Sie ist psychisch fragil, sie ist weiblich, sie ist in dem und dem Einkommensbereich und so weiter. Und dann wird dieser Platz für Werbung innerhalb von Millisekunden versteigert und dann die entsprechende Werbung angezeigt. Und alle, die sich an der Versteigerung beteiligen, die kriegen ja diese Informationen. Hier ist Person XY psychisch fragil und so weiter. Und diese Daten, die kann man ja dann die ganze Zeit mitschreiben und dann auch wieder de-anonymisieren. Dann ist es vielleicht nicht irgendeine psychisch fragile weibliche Person, sondern eine ganz konkrete Person. Person. Und von der weiß man ja dann, welche Webseiten sie besucht hat. Also das ist, wenn man sich damit befasst, also das Wort pervers ist eigentlich noch zu schwach dafür. Also den Vortrag kann ich auch empfehlen, ist aber kein Wohlfühlprogramm. Und aus meiner Sicht gehört deshalb personenbezogene Werbung verboten, weil man ja, also erstens wegen der vielen Daten, die da auch an Stellen zusammenfließen, wo die Userin keine Ahnung davon hat. Sie denkt, wenn ich auf spiegel.de was tue und dann auf einer anderen Webseite, wenn ich noch auf YouTube unterwegs bin, das eine hat nichts miteinander zu tun. Keine Instanz wird erfahren, dass ich da auf beiden Seiten war und was ich da getan habe. Und das ist eben durch diese Datenbroker im Hintergrund, ist diese Annahme dann falsch. Und es gehört auch deshalb verboten, weil ja eben dadurch das Microtargeting erst möglich wird. Und das jetzt quasi wahrscheinlich technisch gesehen schwierig ist, zwischen politischer Werbung und Werbung für Produkte zu unterscheiden, wäre meine Forderung einfach komplett personenbezogene Werbung zu verbieten. In irgendeiner Folie habe ich auf den Big Brother Award für Google verwiesen. In dem Vortrag wird dann auch erklärt, hier ist es. Da wird erklärt, dass diese Unternehmen, die selber Webseiten und irgendwelche Inhalte im Internet anbieten, dass die sogar mehr davon hätten, wenn sie einfach kontextbasierte Werbung anbieten. Also zum Beispiel auf der Seite von einem Buchladen, dass dann irgendwas kommt, was mit Büchern zu tun hat. Oder auf einer Seite, die irgendwas mit Segeln zu tun hat, dass da eben dann Werbung für irgendwelche Segelkleidung ist oder so. Also dass es mit dem Kontext der Webseite zu tun hat. Da hätten alle Beteiligten mehr davon, außer eben diese Datenbroker. Ja, und noch eine weitere Forderung. Also ich frage mich schon so ein bisschen, warum stehe ich eigentlich jetzt hier und erzähle diese Dinge? Also wenn ich Menschen in meinem Umfeld davon erzähle, intelligente und belesene Menschen, die staunen darüber, also die haben das alles noch gar nicht gehört. Und deswegen wäre meine Forderung, das muss in den Medien viel präsenter sein. Also mitunter gibt es schon mal irgendwie so eine Doku, aber insgesamt spielt es aus meiner Sicht immer noch eine viel zu kleine Rolle. Das sollte immer wieder allen Menschen erklärt werden, damit eben einfach alle wissen, was da abgeht und eben dann auch politisch aktiv werden können, ihren Bundestagsabgeordneten Briefe schreiben können und so weiter oder den Abgeordneten im EU-Parlament, dass eben endlich Dinge passieren mögen, also bevor die Demokratie ganz kaputt ist. Ja, also diese Erkenntnisse, die müssen einfach raus aus der Chaos-Bubble, also aus dem Chaos-Computer-Club. Innerhalb des Clubs wissen da natürlich viele drüber Bescheid, aber wenn ich mit Menschen von außerhalb darüber spreche, also das ist weitestgehend unbekannt und das kann ja nicht sein, weil das ja hochpolitisch relevant ist, was ich hier alles erzählt habe. Ja, was kann man jetzt tun, außer weinen und nach Hause gehen? Also man kann Organisationen unterstützen, zum Beispiel Digital Courage oder die Electronic Frontier Foundation und so weiter. Und die machen eben Lobbyarbeit, wie ich es anhand von diesem Film Democracy vorhin erklärt habe. Also die reisen nach Brüssel, sprechen dort mit Politikern und können dort auch diese Argumente, die Big Tech dann bringt, dann richtig stellen. Die können dann sagen, ja, also Google erzählt Ihnen zwar das und das, aber aus meiner Sicht ist es eben so und so. Und dafür brauchen die halt Geld, dass die da hinreisen können, dort im Hotel übernachten können, die Zugfahrt bezahlen und so weiter. Und die müssen ja auch von was leben. Genau, also sind die auf Spenden angewiesen, also empfehle ich einfach, wenn man sich in Bezug auf dieses Thema deprimiert fühlt, was zum Beispiel nach diesem Vortrag so sein sollte, dann eben diesen Organisationen unbedingt spenden. Dann möchte ich noch kurz so abwägen, diese politische Arbeit versus die Maßnahmen, die das Individuum eben am Gerät direkt tun kann. Also man kann sich nicht komplett gegen den Datenabfluss schützen, also man wird in seinem Leben permanent Daten preisgeben, außer man zieht irgendwie in den Wald oder in eine Höhle oder so und verzichtet komplett auf die Technik. Also da werden immer Daten abfließen. Man kann aber das Maß etwas reduzieren. Aber die wichtigste Ebene ist aus meiner Sicht die politische. Und zwar auch wegen dieser kollektiven Dimension des Datenschutzes. Wenn ich jetzt mich auf den Kopf stelle und mit den Ohren wacke und sonst was für einen Aufwand betreibe, dass von mir möglichst keine Daten preisgegeben werden, dann sind ja immer noch diese vielen Daten der anderen bekannt, durch die dann die Demokratie wiederum gefährdet ist. Also ist die politische Ebene die wichtigere. Das ist die wichtigere als am Gerät. In der Wirtschaft gibt es das Pareto-Prinzip. Also die Idee, dass ich mit 20% des Aufwandes schon 80% des Ertrages hole, also im Vergleich zu gar nichts tun, dann so ein bisschen was tun, da habe ich schon ganz viel bewirkt. Und wenn ich dann aber noch mehr tue, dann wird die Kurve immer flacher, das wird dann immer weniger, was ich dann noch erreichen kann. Deswegen also auch in Bezug auf den Datenschutz mit Pareto arbeiten, den eigenen Datenabfluss mit vertretbarem Aufwand also reduzieren, vielleicht so auf 20% dessen, was man eben auf naive Weise preisgeben würde und dann eben lieber regelmäßig für Datenschutzorganisationen spenden. Ja, also sich jetzt in Bezug auf dieses Thema deprimiert fühlen, das hilft nicht. Aber Spenden hilft eben oder EntscheidungsträgerInnen Briefe schreiben, Menschen im eigenen Umfeld ansprechen und so weiter. Genau, dann mein kleiner Exkurs auf die digitale Mündigkeit in Liebesbeziehungen. Also oft ist es ja so, dass der Mann die Geräte der Partnerin einrichtet, weil die Frau hat nicht die Energie, sich damit zu befassen und will das nicht. Und man denkt ja, der Mann kann das besser und so weiter. Dadurch hat aber dann der Mann sämtliche Zugangsdaten. Und das kann eben im Fall einer Trennung zum Problem werden. Und also das gilt es von vornherein zu vermeiden, indem man sich auch innerhalb von Beziehungen selber digital mündig verhält, eben diese Dinge nicht in die Hand des Partners legt, sondern sich selber damit befasst, auch wenn das anstrengend ist. Wenn jetzt aber das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann haben die Hexen, das ist die Finta-Gruppe innerhalb des Chaos Computer Club, eine ganz tolle Webseite gebaut, und zwar antistalkinghexen.org, das ist hier verlinkt. Und die Webseite ist so aufgebaut, da kann man hier zum Beispiel auf das Problem klicken. Da sind verschiedene häufige Probleme aufgelistet und dann kann man auf das entsprechende, was dann zutrifft, draufklicken oder direkt hier nach Anleitungen suchen. Wie kann man zum Beispiel ein Handy komplett zurücksetzen, bevor man es irgendwie weitergibt, um es zu verkaufen? Genau, also das ist eine ganz tolle Webseite, da steckt ganz viel Recherchearbeit drin, aber das nützt ja nur dann was, wenn die Webseite auch bekannt ist. Dann habe ich hier noch mal ein paar Informationsquellen zusammengetragen. Also mobilsicher.de habe ich schon erwähnt, also die machen ganz viel Inhalte für Smartphones und dann auch jeweils für iOS, also für Apple und für Android. Dann finde ich die Erklärvideos von Alexander Lehmann total cool, also das ist pädagogisch wertvoll gemacht. Dann hier auch nochmal der Link auf digitalcourage.de, die ich heute mehrmals erwähnt habe. Eher für Fortgeschrittene ist der Kukets-Blog, da kann man sich auch mal umsehen, da gibt es eine tolle Empfehlungsecke. Dann kann man sich mal durch diese interaktive Doku von Arte durchklicken. Die ist schon älter, aber das ist trotzdem noch alles richtig, was man da so lernen kann. Und wenn man jetzt sich fragt, bei einem bestimmten Betriebssystem, was nehme ich für den und den Zweck als Tool, dann wird hier auf der Webseite CryptoPartyIn wird da aufgelistet, welche Tools für welches Betriebssystem empfehlenswert sind. Genau, wer dann noch ganz viele Ideen hat oder Anregungen, wie auch immer, ich habe hier mal meinen Kontakt auf Mastodon angegeben, da kann man mir schreiben. Dann kann man hier die Folien runterladen. Ich lasse es gerade nachher noch länger da stehen, dass man das abscannen kann. Und ganz am Ende der Folien habe ich eben die Medizin reingebracht, wenn man sich deprimiert fühlt, einfach mal da eine Organisation raussuchen und mal spenden. Dann laufen hoffentlich Dinge dann in die richtige Richtung. Ja, und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Hat jemand Fragen? Dann bitte jetzt die Hand heben.
Gibt es eine Definition für digitales Endgerät?
Ah, jetzt weiß ich nicht, wie arg ich in die Tiefe gehe. Also um Dinge zu verstehen, sollte man die Begriffe Client und Server verstehen. Also Server ist irgendein Rechner im Internet, der irgendwas zur Verfügung stellt. Also da sind zum Beispiel die E-Mails gelagert oder da ist eine Suchmaschine, die Suchanfragen beantwortet. Also so ein Server ist ein Rechner im Internet, an den setzt sich niemand direkt ran, der ist einfach im Internet und der beantwortet Anfragen. Das ist der Server. Und alles, was man selber benutzt, was man selber bedient, auf dem Bildschirm was macht oder an der Tastatur, das ist dann eben immer ein Client, von dem man so eine Anfrage absenden könnte. Und jetzt könnte man sagen, ein digitales Endgerät ist einfach so ein Client. Ja.
Ich vermisse eigentlich so die Einführung digitale Mündigkeit. Was ist mit Kindern? Wie sollen die an diese Informationen rankommen? Sollen wir denen das vermitteln? Also Sie wissen, wir stecken da alle nicht drin. Digitale Mündigkeit heißt, der Gesetzgeber ist verantwortlich. Und das möchte ich mal ganz klar sagen. Wir müssen nicht an den Gesetzgeber herantreten, sondern der Gesetzgeber muss zu den Eltern kommen. Eben. Da ist der Punkt. Und also das gehört für mich zu einem Vortrag dazu, dass wir nicht uns schützen müssen. Wir leben ja scheinbar in einer Demokratie. Die will nur das Beste für uns. Das heißt, diese Demokratie muss in allererster Instanz unsere Kinder schützen.
Und das tut sie nicht. Was war denn jetzt die Frage?
Die Frage ist, was steht in der DSGVO? Über Kinder.
Welche Rechte haben Kinder? Ich bin noch hier.
Ja, aber die Frage ist, glaube ich, rübergekommen. Silvia, kannst du was dazu sagen?
Also was mir ganz arg auffällt, ist, also die Demokratie soll was machen, aber die Demokratie sind ja wir. Also die Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung. Und an die Vertreter müssen wir herantreten mit Wünschen, wenn sie nicht das machen, was wir wollen, wenn sie diese Wünsche nicht aus unseren Augen ablesen. Das heißt, wir selber müssen informiert sein. Und das Thema Kinder ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Jetzt wurde ja G8 neu organisiert und da gibt es das Fach Medienbildung und Informatik. Und da frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also die Menschen, die kompetent in Informatik sind und das unterrichten können, die sind oft überhaupt nicht kompetent in Medienpädagogik und eben genauso gut andersrum. Und da sehe ich eine große Gefahr, je nachdem, in welchem Bereich sich die jeweilige Lehrkraft kompetent fühlt, betont sie die eine Sache und das andere fällt einfach unter den Tisch. Das hat man, glaube ich, tatsächlich noch nicht in voller Gänze erkannt, wie wichtig das Thema Medienbildung bei Kindern ist.
Hat sonst noch jemand eine Frage?
Ja, also gerade wegen der, dem Jugendschutz und solche Geschichten, das ist ja meistens, da muss man ja irgendwas ankreuzen, beziehungsweise anklicken und dann ist es ja auch schon geschehen. Also als Minderjähriger kann man das ja auch genauso anklicken und kommt man auf irgendeine Seite, die eigentlich nicht für Minderjährige geeignet ist. Und da ist ja wirklich eigentlich ein strengerer Schutz zu machen, finde ich jetzt auch. Aber wie ist es, die andere Frage ist, wie ist es eigentlich in den ganzen nordischen Ländern, das ist ja eigentlich die Transparenz ganz oben. Also das ist ja bei denen Priorität, dass man auch sogar in Steuererklärungen von dem Nachbarn einsehen kann, digital. Ich meine, das ist ja irgendwie nicht mehr rückgängig zu machen. Wir sind ja auch alles Nachbarländer. Also was meinen Sie dazu?
Also die Details kenne ich da nicht, also wie das da genau so läuft, aber ich halte es für problematisch. Also wenn da ähnliche Details in so einer Steuererklärung drinstehen wie hier in Deutschland, dann ist das hochproblematisch. Dann weiß man sehr viel über diesen Menschen aufgrund der Steuererklärung.
Ich meine, vielleicht die allgemeine Antwort ist ja, dass es ja bei solchen Sachen sich nicht um Naturgesetze handelt. Also die Gesetze sind ja menschengemacht und wenn die Menschen in einem Land mit den Gesetzen in ihrem Land nicht zufrieden sind und sie sind es dann mehrheitlich nicht, dann müssen sie sich die Mühe machen, sich politisch zu organisieren und die Gesetze ändern. Oder sie nehmen Fackeln und Mistgabeln und ziehen auf die Straße. Das wäre die andere Möglichkeit. Aber genau, die DSGVO greift ja auch nur da, wo es keine Gesetze gibt, die drüber stehen. Also beispielsweise gibt es ja staatliche Datenbanken, die eine Gesetzesgrundlage haben, die stehen dann über der DSGVO. Hat noch jemand eine Frage?
Sie hatten die Einwilligung erwähnt, die Sie abgeschafft haben wollen. Also die gibt es ja, ich sehe sie als sinnvoll an. Ich verstehe nicht, warum die vielleicht nicht so sinnvoll ist. Vielleicht können Sie mir das erklären. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook oder WhatsApp nutzen will, dann willige ich ja ein. Das ist ja gut. Oder wo ist das Problem, dass es abgeschafft werden soll?
Genau, ich hatte das ja erklärt mit diese Sache mit den grünen und roten Quadraten, dass eben aufgrund von Daten, die andere Mitmenschen, weil sie eben nicht darüber nachgedacht haben oder weil diese ganzen Gedankengänge für sie vielleicht auch zu anspruchsvoll sind, die haben dann naiv eingewilligt und trotzdem sind darüber Vorhersagen über andere Menschen möglich. Deswegen ist meine Meinung, bestimmte Dinge sollten von vornherein nicht erlaubt sein. Zum Beispiel diese Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Selbst dann, wenn die Person zustimmt. Und vor allem auf gar keinen Fall weitergegeben werden. Vielleicht gibt es ja sogar Einzelfälle, wo wir diese Persönlichkeitsprofilerstellung vielleicht sogar gutheißen bei Dating-Plattformen. Aber da muss ganz klar sein, das ist ein ganz hohes Schutzziel. Also das darf dann auf gar keinen Fall weitergegeben werden. Und das ist dann problematisch, wenn die Zustimmung möglich ist, ja, ich mache das hier, mache dieses Profil von mir und gebe es dann auch gerne weiter. Das gehört aus meiner Sicht verboten.
Genau, und vielleicht, wenn man nicht ganz so weit gehen möchte, dann schreibt ja die DSGVO beispielsweise vor, dass man eine informierte Einstimmung machen muss. Also man muss wirklich auch verstehen, was man da zustimmt. Und wenn ich 50 DIN A4 Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise habe, dann hat man aus meiner Sicht keine informierte Zustimmung, weil man ja gar nicht versteht, was man da zustimmt. Und allein hier ein Zwang des Clown transparent darzustellen und verständlich, würde vielleicht bei manchen Leuten schon ein bisschen was bewirken.
Ja, das sind ja seitenlange kleingeschriebene
Texte. Mir fällt auf, dass oft, wenn man nicht zustimmt bei diesen Datenschutzverordnungen oder den AGBs, dass man dann einfach nicht mehr weiterkommt oder dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr stellen kann oder einsehen kann. Also man wird ja im Prinzip bei vielen Plattformen gezwungen zuzustimmen, wenn man sie nutzen will. Also ich mache es oft so, dass wenn die das wollen, dann klicke ich es einfach weg, wenn es nichts Wichtiges ist, weil ich dann denke, nee, dann brauche ich es auch nicht.
Ja, also wir reden da nicht von einer informierten Zustimmung, sondern wie Sie es beschreiben, von einer erpressten Zustimmung. Also wenn zum Beispiel irgendjemand aus Ihrem Umfeld eine Doodle-Umfrage macht, und Sie möchten da auch mit entscheiden, was den Termin betrifft, welche Wahl haben Sie dann? Sie können höchstens die Person darauf hinweisen für das nächste Mal, also es gäbe auch Nudel. Und dann sind Sie nicht zu so einer Zustimmung erpresst.
Oder Sie wollen einen Arzttermin und Ihr bei Ihrem Arzt kommen Sie telefonisch nie durch und Sie müssen dann den Termin über Doc Morris, über Doc Lib buchen. Da haben Sie dann zwar theoretisch die Auswahl, zwei Jahre lang versuchen anzurufen oder Sie laufen vorbei, aber in der Praxis sind Sie dann doch gezwungen, so eine Plattform zu nutzen, die Sie vielleicht nicht nutzen wollen.
Also oft ist es eben unbefriedigend, man hat keine schöne Lösungsoption. Deswegen habe ich ja in meinem Vortrag die politische Ebene so betont. Also Gesetze müssen sich ändern. Also gegen die DGSVO klagen vor Gericht? Politisch aktiv werden. Also man kann natürlich sich rauspicken, wenn man an irgendeiner Stelle Dinge entdeckt, von denen man meint, die verstoßen gegen unsere Verfassung, kann man natürlich zum Beispiel nach Karlsruhe gehen oder eben Briefe schreiben an die entsprechenden Abgeordneten und so weiter, politisch eben aktiv werden. Oder eben Geld spenden an diese Nichtregierungsorganisationen, damit die in ihrem Sinne aktiv werden.
Oder wenn Sie einfach... Sie sowas bei Ihrem Arzt oder Ärztin nervt, dann sprechen Sie es genau bei denen an, wenn Sie dann mal dort sind. Und eine andere Möglichkeit wäre auch, bei solchen Diensten kann man ja Datenauskunft beantragen. Also Sie können beantragen, dass man Ihnen zur Verfügung stellt, was die über Sie gespeichert haben. Sowas nervt die Dienste auch und die Behörden und Ärzte, die da was über Sie speichern. Und auch so kann man so ein bisschen widerständig sein. Genau, Sie haben nach DSGVO Auskunftsrechte. Hat noch jemand Fragen?
Ich hätte noch eine Frage. Vielen Dank auf jeden Fall für den informativen Vortrag und Sie haben ja auch viele Hintergründe beleuchtet. Was sind denn die Takeaways, wie man im Alltag Alternativdienste, nenne ich es mal, nutzen kann? Also Sie haben jetzt schon Streamer Signal erwähnt, aber es gibt ja für jegliche Form der Dienste, sei es Navigation, Nachrichten, wo auch immer, Angebote. Was ist denn da ein guter Einstiegspunkt, um genau Alternativdienste einfach zu nutzen und sich da selbst für zu entscheiden?
Also ein erster Punkt wäre schon mal, die Suchmaschine zu ändern, also weg von Google. Möglichst auch verschiedene Suchmaschinen zu benutzen. Denn wenn man verschiedene Suchmaschinen nutzt, dann hat nicht eine so ein komplettes Bild von einem selber. Und dann kann man einfach suchen, Alternative zu Doodle oder wozu man halt die Alternative braucht. Und dann ist ein wichtiges Kriterium eben Open Source. Denn das sind dann frei zugängliche Produkte, wo kein Geschäftsmodell dahinter steckt in der Regel oder eben ein faires Geschäftsmodell. Und genau, das wäre so ein Kriterium, auf was man achten kann. Also so eine Abkürzung, die da nützlich ist zu kennen, ist FOSS, FOSS. Das steht für Free and Open Source. Genau, also könnte man suchen, Alternative zu bla bla bla, FOSS.
Okay, dann würde ich sagen, dir Silvia nochmal vielen herzlichen Dank. Und dann am Schluss nochmal der kurze Werbeblock. Wie schon angekündigt, am 30.11. hier um 14 Uhr unsere Krypto-Party, an der seid ihr alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und wenn ihr konkrete Fragen habt zum Thema Datenschutz und Datensicherheit, die könnt ihr hier beantwortet kriegen. Oder wenn ihr nichts ganz so Konkretes habt, könnt ihr euch einfach auch nur allgemein informieren und mit anderen in Kontakt treten. Genau. Dann jeden zweiten Donnerstag eines Monats haben wir ja so wie heute hier unsere Vortragsreihe im Dezember auch wieder. Dann geht es um das Thema Break the System, Hacken als Beruf. Wir haben eine Dame hier zu Gast, die dieses Thema beruflich macht und Computersysteme auf Sicherheitslücken abklopft. Lohnt sich herzukommen. Von dieser Veranstaltung wird es keine Aufzeichnung und keinen Stream geben. Also müsst ihr persönlich herkommen, wenn ihr die sehen wollt. Genau. Dann Nochmal schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Wir freuen uns. Am Ausgang steht eine kleine Spendendose. Wenn ihr uns einen Euro reinwerft, dann unterstützt ihr unsere Arbeit, die wir leisten. Und wir freuen uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.